Wenn man sich vornimmt, durch ein Evangelium zu predigen, da kommen manchmal Texte, über die lässt sich relativ leicht etwas sagen. Und dann kommen aber auch Texte, wo du denkst, oh, soll ich den überspringen oder soll ich mich diesem Text nun auch stellen? Und ein solcher schwieriger Text liegt heute vor uns. Aber ich möchte zunächst mit etwas sehr Schönem, Idyllischem beginnen. Viele von euch reisen gerne und ich habe eine tolle Reiseempfehlung, die ich mit euch teilen möchte. Vielleicht ist sie auch vielen gar nicht neu. Und zwar möchte ich für eine der schönsten Touristenattraktionen der Schweiz werben. Die befindet sich nicht weit oben in den Alpen, sondern kurz hinter der deutschen Grenze. In Neuhausen bei Schaffhausen stürzt der Rheinfluss auf einer Breite von ca. 150 Metern ca. 23 Meter in die Tiefe. Und oberhalb des Rheinfalls, da kann man wunderbar wandern. Wir haben das im Sommer manchmal gemacht, dort fließt das Wasser gemächlich dahin und es ist auch wunderbar, sich im Wasser abzukühlen, ein bisschen drin zu warten. Vor ein paar Jahren, da waren wir mal mit Geschwistern sogar im Rhein schwimmen. Viel weiter oben haben wir uns ins Wasser begeben und uns einfach stromabwärts treiben lassen. Bestimmt so mindestens einen Kilometer. Und dann sind wir wieder ans Ufer gegangen. Aber was wäre denn, wenn ein Schwimmer sich weiter und weiter treiben ließe? Wenn er sagt, ich kann ja auch noch kurz vor dem Wasserfall aussteigen. Gefährlich. Sehr gefährlich. Es ist verboten und es ist sogar tödlich. Sich treiben lassen bis zu einem Punkt, wo es zu spät zum Aussteigen ist. Darum geht es heute in unserem Textabschnitt im Matthäus-Evangelium. Behaltet das Bild im Hinterkopf. Jesus hat durch seine Wundertaten und seine Lehren nicht nur Anhänger gewonnen, sondern auch inzwischen sich ziemlich viele Feinde gemacht. Zuerst haben diese Leute sein Wirken mit argwöhnischen Augen beobachtet, aber zuletzt haben sie es mit immer mehr Hassgefühlen kommentiert. Zuletzt drehte sich der Konflikt ja um die Frage, was darf man am Sabbat, am Ruhetag alles tun und was nicht. Die Auseinandersetzung endete in Matthäus 12, Vers 14 mit den Worten, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, um ihn umzubringen. Und als Jesus jetzt einen blinden und stummen Mann heilt, kommt es zur offenen Auseinandersetzung. Die einen erkennen etwas Wichtiges und fragen, ist das nicht Davids Sohn? Die Pharisäer hingegen unterstellen Jesus, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Und sie tun dies nicht zum ersten Mal. Dieselbe feindselige Aussage ist schon weiter vorne im Matthäus-Evangelium aufgetaucht. Wenn ihr euch da Kapitel 9, Vers 34 an den Rand schreibt, dort haben die das auch schon mal gesagt. Aber reden wir mal kurz über diesen Titel Davids Sohn. Ich denke, es ist wichtig. Das ist mehr als nur zu sagen, ja, Jesus ist ein Nachkomme von König David. Das stimmt. Es steckt noch mehr drin. Es bedeutet, dass man in Jesus Eigenschaften erkennen konnte, die an König David erinnern. Seit Davids Tod wartete Israel auf einen neuen König, einen besseren David. Könnte das etwa Jesus sein? Und ja, er ist es. Er sagt, wenn ich die Dämonen austreibe mit der Macht Gottes, dann ist das Reich Gottes, das neue Königreich, ja zu euch gekommen. Vielleicht hat die Gabe von Jesus, dämonische Geister zu vertreiben, ganz spezielle Erinnerungen an David auch hervorgerufen. Wisst ihr noch, wie David damals als junger Mann an den Hof von König Saul berufen wurde? Diesen König Saul hatte Gott wegen Ungehorsams verworfen und daraufhin zugelassen, dass ein böser Geist ihn quälte. Ich lese mal ganz kurz aus 1. Samuel 16, Vers 23 vor. Da heißt es, wenn nun der böse Geist von Gott über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand und Saul fand Erleichterung und es ward ihm wohl und der böse Geist wich von ihm. Aber obwohl David eine so große Hilfe war, bekam er immer wieder den Zorn von Saul zu spüren. Mehrmals hat Saul versucht, David umzubringen. Interessante Parallelen zu unserer Geschichte, oder? Jetzt ist Jesus gekommen, der Sohn Davids, der Nachkomme Davids, und er tut auch so viel Gutes, er vertreibt böse Geister, und dennoch wollen ihn einige am liebsten umbringen. Und lange vor dem physischen Mord.
lange bevor sie Jesus kreuzigen lassen, begehen sie Rufmord. Jesus, sagen sie, arbeitet mit dem Obersten der Dämonen zusammen. Was für ein Unsinn, erklärt Jesus in seiner Antwort. Das hieße ja, Satan würde gegen sich selbst kämpfen. Er würde sein eigenes Reich kaputt machen. Und nach der gleichen Logik wären ja auch einige der Pharisäer disqualifiziert, die sich auch als Austreiber von Dämonen oft versucht haben. Wisst ihr noch, dass Jesus am Ende der Bergpredigt gesagt hat, wie viele am Tag des Gerichts zu ihm sprechen werden, wir haben doch in deinem Namen viele Dämonen ausgetrieben. Und doch muss der Herr dann zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Sie hatten keine echte Vollmacht von Gott. Aber sie meinen ganz genau zu wissen, woher Jesus seine Vollmacht hat. Sie konnten nicht wirklich, glaube ich, Dämonen austreiben. Aber Jesus, der kann das. Er liefert greifbare Veränderungen. Er bindet das Böse, um Menschen zu befreien und um ihnen ihre schweren Lasten abzunehmen. Aber ihr wisst, Pharisäer machen das genaue Gegenteil. Sie machen die Lasten der Menschen eigentlich noch größer. Indem sie an ihren Traditionen und Meinungen festhalten, sündigen sie und tun den Menschen nichts Gutes. Man fragt sich, ob diese Sturköpfe je Einsicht zeigen konnten. Aber nun rückt eine ganz besondere Sünde in unseren Blickpunkt. Wir müssen heute eine harte theologische Nuss knacken. Denn die harten Worte, die Jesus in Matthäus 12, Verse 30 bis 32 redet, bereiten vielen Bibellesern große Gewissensbisse. Ich lese die Stelle nochmal vor. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Menschensohn, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Bevor wir jetzt darüber nachdenken, was diese unvergebbare Sünde ist, will ich, dass wir uns erstmal ein paar Fragen stellen. Warum willst du denn das überhaupt wissen? Bist du vielleicht einfach nur neugierig? Hast du Angst, du könntest diese Sünde begangen haben? Oder Angst, du könntest sie demnächst begehen? Hast du vielleicht schon die wildesten Theorien darüber gehört? Oder bist du einer von denen, die sagen, wenn ich weiß, was die Sünde gegen den Heiligen Geist ist, dann kann ich speziell diese Sünde vermeiden und weiterhin all die anderen Sünden tun. Denn all diese anderen Sünden, die können mir ja vergeben werden. Tatsächlich will ich mit einem Gedanken beginnen, der beim Lesen dieses Abschnittes häufig überlesen wird. Jesus sagt ja zunächst Folgendes. Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Das ist der Satzanfang. Vergessen wir mal nicht, was für einen gnädigen Gott wir haben. Beim Propheten Jesaja stehen diese bekannten Worte: Wenn eure Sünden rot sind wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot wie Purpur sind, werden sie wie weiße Wolle sein. Es gibt keinen Sündenfleck, den Gott nicht rauswaschen kann durch das Blut seines Sohnes. Die krasseste Liste von Sünden oder eine der krassesten Listen von Sünden finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, wo Paulus sagt, irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr aber seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Geist unseres Gottes. All diese Sünden sind schrecklich. All diese Sünden schließen vom Reich Gottes aus. Aber, wie wir gerade gehört haben, sie sind nicht unvergebbar. Sie können abgewaschen werden durch das Blut von Jesus. Wenn ein Mensch im Glaube und echter Reue sich mit Jesus begraben lässt in der Taufe und mit ihm zum neuen Leben aufersteht und diese Sünden auch fortwährend bekämpft und bereut und bekennt. Nicht unvergebbar. Selbst wenn man böse Worte gegen den Menschensohn, gegen Jesus sagt, auch das kann vergeben werden. Wir haben ein prominentes Fallbeispiel in der Bibel. Paulus, ein ehemaliger Pharisäer,
Was hat er gemacht? Im ersten Brief an Timotheus schreibt er rückblickend: Darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war.
Ja, ist sehr ehrlich, ne?
Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Sünden, die aus Unwissenheit heraus begangen werden, können vergeben werden. Ob das für die Pharisäer zutraf, die Jesus hier mit Satan in Verbindung brachten, ich bin mir nicht sicher. Aber was ist denn mit Sünden, die gegen den Heiligen Geist gerichtet sind? Im Epheserbrief schreibt der Apostel: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Also ihr seht, der Heilige Geist ist eine Person mit Gefühlen. Man kann seine Gefühle verletzen, man kann ihn betrüben. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebt einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Als getaufte Glieder der Gemeinde des Herrn haben wir den Heiligen Geist bekommen. Es betrübt ihn, wenn wir zornig sind, wenn wir verbittert sind, wenn wir lästern. Aber hier ist ausdrücklich auch von Vergebung die Rede. Sünden im Umgang miteinander machen den Heiligen Geist traurig, aber es sind keine unvergebbaren Sünden. Sonst stünde das jetzt hier nicht so da. Aber was ist mit Abfall vom christlichen Glauben, wenn jemand wirklich weggeht? Hier macht die Schrift Aussagen, die durchaus Gänsehautcharakter haben. Ich lese aus dem Hebräerbrief Kapitel 6 ein paar Verse vor. Da heißt es: Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes dazu Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, wenn sie dann abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, während sie sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Denn ein Erdreich, welches den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Welches aber Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe, es wird zuletzt verbrannt. Wir sind aber überzeugt, Brüder, dass euer Zustand besser ist und dem Heil näher kommt, obgleich wir so reden. Man braucht erstmal kurz diese harte Stelle zu verdauen. Aber wir sehen, es gibt laut der Lehre des Neuen Testaments die Möglichkeit, so weit abzufallen, dass die Umkehr, die Buße unmöglich wird. Nicht von Gottes Seite her unmöglich. Er kann alle Schuld vergeben. Aber ob der abgefallene Nachfolger Jesu ab einem bestimmten Punkt wieder erneuert werden kann, das ist die Frage. Um zu dem anfänglichen Bild von dem Schwimmer zurückzukehren, dass sich den Fluss hinuntertreiben lässt. Es gibt einen Punkt kurz vor dem Wasserfall, kurz vor dem Abgrund. Da gibt es kein Zurück mehr. Die Strömung ist zu stark. Aber solange derjenige noch weiter vorn ist, solange er also wirklich noch physisch lebt, kannst du nicht mit völliger Gewissheit sagen, das war's jetzt. Vielmehr besteht die Hoffnung, dass sich der Zustand des verlorenen Ex-Christen noch bessern kann. Hebräer 6 und unser Text in Matthäus 12 benutzen ähnliche Bilder. Habt ihr das gemerkt? Wir sind womöglich jetzt schon auf eine heiße Spur gestoßen. Es geht an beiden Stellen um einen Kontrast. Erdreich mit nützlichem Gewächs auf der einen Seite und Erdreich, welches nur Dornen und Disteln trägt, auf der anderen Seite. Und in unserem Matthäus-Text sagt Jesus: Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatze Böses hervor. Diese Worte über Frucht und Schätze zeigen, dass so eine Art von Sünde einen langen Entwicklungsweg genommen hat. Frucht entsteht nicht über Nacht. Die Äpfel, die wir alle im Herbst jetzt im Übermaß gepflückt haben, die brauchten mindestens ein halbes Jahr, um zu reifen. Und auch Schätze sammeln sich nicht von jetzt auf gleich an. Wenn Frucht sichtbar wird, dann hat sich bereits ein Charakter herausgebildet, der sich nur schwer wieder ändern lässt. Wie gesagt, die Pharisäer in Matthäus 12 sind keine Ersttäter. Sie haben schon früher behauptet, Jesus sei mit dem Teufel verbündet, und sie arbeiten bereits an einem Plan, der Jesus zum Tode bringen soll. Die charakterliche Einstellung dieser Leute hat sich verfestigt. Es geht um eine Sünde, die wiederholt getan zu einer Verhärtung des Herzens führt und damit Buße und Umkehr unmöglich macht. Es scheint, wir haben die Erklärung für die Sünde gegen den Heiligen Geist gefunden, oder? Nun, fast. Denn während Jesus von einer Sünde redet, die absolut unvergebbar ist, hat der Hebräerschreiber einen Funken Hoffnung zu bieten. Er hat geschrieben: Wir sind aber überzeugt, Brüder, dass euer Zustand besser ist. Er kann doch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, die können nicht mehr umkehren. Er ist davon überzeugt, dass sie es noch schaffen können. Wir sehen, die Situation ist ähnlich zu der Situation in Matthäus 12, aber sie ist noch nicht identisch. Während Jesus eine Situation beschreibt, wo jemand geistlich gesprochen bereits den Wasserfall hinunterfällt, gab es für die Leser des Hebräerbriefes offenbar noch eine letzte Warnboje, einen allerletzten Rettungsring. Ob sie ihn ergriffen haben? Wer weiß. Aber was macht denn nun konkret die Sünde gegen den Heiligen Geist so schlimm, dass Vergebung kategorisch ausgeschlossen ist? Was kann schlimmer sein als alle Untaten, die wir aufgezählt haben? Schlimmer als alle Unzucht, schlimmer als aller Götzendienst, schlimmer als Abfall vom Glauben und Herzensverhärtung durch Unglauben. Nun, wer sich von Christus abwendet, ist zwar verloren und bleibt auch verloren, solange er nicht umkehrt, aber meistens bringen diese Menschen zum Ausdruck, ja, sie wollen einfach nicht mehr glauben oder können nicht mehr glauben. Vielleicht ist die eine oder andere Person von Gott enttäuscht. Vielleicht ist das Wunder nicht geschehen, auf das man gehofft hat. Es gibt viele Gründe, die Menschen veranlassen, wegzugehen. Aber die Sünde gegen den Heiligen Geist geht noch einen entscheidenden Schritt weiter. Hier in unserer Situation in Matthäus 12 sind bereits Wunder über Wunder geschehen. Die Menschen haben Jesus live erlebt und konnten nicht widerlegen, was geschehen war. Kein Skeptiker damals hat geleugnet, dass Jesus Wunder tut. Hier ist keine Unwissenheit im Spiel, wie bei Paulus, der einst gelästert und die Gemeinde verfolgt hat. Es geht auch nicht um eine versehentliche Behauptung. Es geht nicht um ein unbedachtes Wort. Ja, viele Bibelleser befürchten insgeheim, könnte ich irgendwann mal in meinem Leben ein unbedachtes Wort gesagt und diese Sünde begangen haben. Aber diese Leute hier äußern kein unbedachtes, versehentliches Wort. Hier haben Menschen bewusst entschieden zu sagen, die übernatürliche, segensreiche Heilung, die wir als Augenzeugen miterlebt haben, die ist vom Satan. Und genau so steht es auch in unserem Text. Wir haben jetzt einen großen Bogen geschlagen, aber eigentlich hatten wir die Antwort auf unsere Frage die ganze Zeit direkt vor der Nase. Noch deutlicher wird es im Parallelbericht bei Markus. Ich schlag mal kurz rüber zu Markus Kapitel 3, Verse 29 bis 30. Das ist dieselbe Aussage enthalten, mit einem interessanten Nachsatz, der alles erklärt. Bei Markus sagt Jesus auch: Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist einer ewigen Sünde schuldig. Denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Das war der Grund. Wie fühlst du dich nun? Glaubst du, dir könnte diese unvergebbare Sünde versehentlich irgendwann mal passiert sein? Oder glaubst du, sie könnte dir versehentlich irgendwann einmal passieren? Ich denke, es gibt Menschen, die an diesem Punkt sind. Und wenn sie an dem Punkt sind, geben sie einen Dreck auf diese Frage. Könnte ich die Sünde begangen haben? Die haben keinerlei Gewissensbisse mehr. Die haben null Reue. Wer sich über Sünde aber hingegen Sorgen macht, wer sie bekennt, wer sein Gewissen noch spürt, der hat diese Sünde nicht begangen. Aber zum Aufatmen ist es zu früh. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Text. Jesus hat uns noch mehr zu sagen. Kapitel 12, Verse 36 bis 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Denk jetzt mal nicht gleich, welches unnütze Wort habe ich vielleicht hier und da gesagt. Das ist zu kurz gedacht. Wenn der Zusammenhang von eben noch aktuell ist, dann möchte ich behaupten, dass es nicht um einzelne versehentliche Worte geht, genau wie es eben auch nicht um eine einzelne versehentliche Sünde gegen den Heiligen Geist ging. Gott blickt am Tag des Gerichts auf unser ganzes Leben zurück, nicht nur auf jeden einzelnen Moment. Er beurteilt den Charakter, den wir entwickelt haben. Und tatsächlich folgt jetzt auch im Zusammenhang ein solches unnützes Wort. Wie unnütz ist das, was wir in Matthäus 12, Vers 38 lesen? Daraufhin sagten einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer zu ihm: Rabbi, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. So reden Leute, die noch nie ein Wunder von Jesus gesehen haben, oder? Aber diese Leute haben Wunder über Wunder über Wunder gesehen. Das ist nicht einfach nur ein weiterer unbedachter Gedanke. Es ist nichts, was diesen Pharisäern und Gesetzeslehrern versehentlich in sündhafter Schwäche herausrutscht. Wie könnte das denn versehen sein? Die haben schon genug Zeichen von Jesus bekommen und sie haben diese Geschehnisse auf die übelste Art und Weise verunglimpft. Auch diese Äußerung entspringt einem verdorbenen Charakter. Und Jesus sagt das auch. Er antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und ehebrecherische Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute bekommen kein weiteres Zeichen auf Bestellung. Was sie bekommen, ist die direkte Folge ihrer Mordpläne. Jesus wird in einem Grab enden, so wie Jona einst in einem Fisch landete. Aber Jona blieb nicht im Fisch und Jesus wird nicht im Grab bleiben. Und als Jona dann später nach Ninive ging, sind diese Heiden dort umgekehrt. Aber die meisten der Pharisäer und Schriftgelehrten werden nicht umkehren, wenn der auferstandene Jesus gepredigt wird, obwohl er doch so viel größer ist als Jona. Und während damals die Königin von Äthiopien König Salomo wegen seiner Weisheit aufsuchte, werden die Pharisäer und Schriftgelehrten lieber in ihrer eigenen Weisheit verharren, obwohl Jesus mehr ist als Salomo. Hier sehen wir mal wieder dieses typische Thema bei Matthäus. Wenn Außenstehende etwas erkennen, was die Insider nicht sehen können, dann müssen sich die Insider fragen, ob sie überhaupt noch richtig dabei sind. Ja, wir sind abgewaschen, gereinigt und gerechtfertigt worden. Und es lässt sich aus der Schrift zeigen, dass wir die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht begangen haben. Aber dennoch könnten wir so enden wie jene, die diese Sünde begangen haben. Ich sage es nochmal, aber dennoch könnten wir so enden wie jene, die diese Sünde begangen haben. Wieso? Nun, was ist mit Sünden, die vergeben werden könnten, die aber nie bereut werden? Sie führen letztendlich zum selben Endergebnis wie die Sünde, die nicht vergeben werden kann. Habt ihr je drüber nachgedacht? Die Sünde gegen den Heiligen Geist ist wie der unvermeidliche Sturz den Wasserfall hinunter. Aber wenn wir uns lange vorher dahin treiben lassen, dann können wir in derselben Situation landen. Und das zeigt Jesus mit einem Bild, welches zur Situation passte. Es ging ja ursprünglich um die Frage, mit welcher Vollmacht er böse Geister austreibt. Und Jesus benutzt dieses Bild, um zu zeigen, wie es denn weitergeht, nachdem das Böse aus unserem Leben entfernt wurde. Verse 43 bis 45. Wenn aber der unreine Geist vom Menschen ausgefahren ist, so durchwandelt er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus welchem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Alsdann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die schlimmer sind als er, und sie ziehen ein und wohnen da selbst, und es wird zuletzt mit diesem Menschen ärger als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Die Wüste, die Einöde, ein Ort für böse Geister ist, das kennen wir schon aus Matthäus 4. Jesus ist in der Einöde von Satan versucht worden. Aber dieses Bild ist erschreckend. Schlimmer dran sein als am Anfang? Nachdem man gereinigt wurde, nachdem man befreit wurde? Wieso konnte das Böse zurückkommen? Und nicht nur einfach zurückkommen, mit Verstärkung zurückkommen? Weil das Haus leer war. Normalerweise hätte doch Gottes guter Geist dort Wohnung nehmen sollen, wo einst ein böser Geist wohnte. Aber der Heilige Geist ist hier in diesem Bild nicht mehr anwesend. Nun, er verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen. Am Ende ist es egal, darüber zu philosophieren, wie viele kleine Schritte dorthin geführt haben. Das Endergebnis ist dasselbe. Diese Beispiele können und sollen uns einfach warnen. David, König David, ihr wisst, hat einst gesehen, was mit Saul passiert ist, als Gott ihm den Geist entzogen hat. Aber als David spürte, wie er sich selber von Gott entfernt hat, da kehrte er schnellstmöglich um. Und sein Gebet kennen wir gut und mit diesem Gebet möchte ich schließen. Es steht im Psalm 51 und ich lese hier die Verse 11 bis 19. Psalm 51, Verse 11 bis 19. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit einem willigen Geist stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege und die Sünder werden zu dir umkehren. Rette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meiner Rettung, so wird meine Zunge jubelnd preisen deine Gerechtigkeit. Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Amen.